Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Stromnetze sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ohne sie würde im Industrieland Deutschland nichts laufen. Keine Maschine, kein Rechenzentrum und natürlich auch kein Licht. Aber besagte Stromnetze stehen unter Druck durch Digitalisierung, durch E-Mobilität und natürlich auch durch die Energiewende. Heute das Thema bei Chefsache.
Die C-Team-Gruppe mit Hauptsitz in Ummendorf ist Spezialist für den Bau und die Planung kritischer Energie- und Kommunikationsinfrastruktur. Mit rund 1600 Mitarbeitenden realisiert das Unternehmen europaweit Projekte im Bereich Hochspannungsleitungen, Mobilfunkmasten und temporärer Bodenschutzsysteme für Kunden wie Amprion, Transnet BW, Tenet und 50 Hertz. 2024 lag der Umsatz bei rund 660 Millionen Euro.
Wir haben zu Gast zu diesem Thema, begrüße ich ganz herzlich hier im Chefsache-Studio den Aufsichtsratsvorsitzenden der C-Team Group. Herzlich willkommen, Helmut Locher. Schön, dass du da bist, lieber Helmut.
Lieber Rolf, herzlichen Dank. Freue mich auf das Interview.
Wir möchten das Geschäft mal ein bisschen besser verstehen, wie das eigentlich hier mit dem Strom läuft in Deutschland. Ist es denn wirklich so, dass ohne euch im Prinzip gar nichts mehr laufen würde?
Interessante Frage. Ohne uns läuft sehr wohl sehr viel, aber natürlich spielen wir eine wesentliche Rolle als Unternehmen, das einmal die Stromnetze plant, beziehungsweise den Ausbau der Stromnetze plant und zum Teil und zur anderen Seite natürlich auch den Ausbau selber macht, mit unseren Montagetrupps, mit unseren bauausführenden Firmen. Deswegen spielen wir schon eine Rolle in dem Ausbau der Stromnetze. Aber ohne uns würde es auch funktionieren, vielleicht nicht ganz so gut.
Die Situation in Deutschland ist ja schon eine recht spezielle, denn wir sind diejenigen, die die Energiewende ausgerufen haben. Wenn man über Energiewende spricht, hört man immer gleich viele Meinungen. A, hast du eine Meinung? Und B, was bedeutet die Energiewende für euch?
Ja, natürlich habe ich eine Meinung dazu. Es wäre ja schlimm, wenn ich zu dem Thema keine Meinung hätte, dass unser täglich Brot eigentlich ist. Zum einen muss ich ja mal sagen, wir profitieren natürlich extrem als C-Team und als C-Team-Gruppe von der Energiewende. Als ich das Unternehmen vor 23 Jahren gegründet hatte, hatte ich nicht den Plan, dass eine Energiewende kommt. Ja. Das ist für uns natürlich schon ein enormer Booster geworden. Das ist gar keine Frage, was die Entwicklung anbelangt. Deswegen profitieren wir natürlich von der Energiewende. Persönlich mag ich nur so viel sagen, ohne jetzt dazu sehr politisch zu werden. Natürlich kann man diese Entscheidung treffen, aber als Unternehmer, als Techniker sage ich immer, dann muss ich aber auch einen klaren Plan dahinter haben. Erst wenn ich den Plan dahinter habe, wann was passieren kann, realistisch kann ich dann auch gegebenenfalls die Atomkraftwerke abschalten. Und nicht andersrum, ich schalte die Atomkraftwerke ab und dann schauen wir mal, ob wir alles andere bis dorthin haben. Und was das andere bedeutet, vor allem das Netz, das ist ja dann wirklich das Entscheidende.
Deswegen. Und das sind Riesenveränderungen, muss man ja einfach sich mal vor Augen führen, wie das Netz vorher war, eben mit Atomkraftwerken, und wie das Netz jetzt ist. Vorher hattest du im Prinzip mehr oder weniger zentrale Leitungen, die von dem einen Punkt irgendwie verteilt worden sind, und jetzt hast du, was weiß ich, Kraftwerke, die in der Nordsee sind, dann hast du irgendwelche Solarparks und so weiter. Was bedeutet denn das jetzt am Ende für die Stromnetze? Was muss getan werden?
Ja, also du hast es ja schon angesprochen. Also vorher hatten wir Atomkraftwerke, im Wesentlichen Atomkraftwerke oder auch Kohlekraftwerke, die in der Regel dort gebaut wurden, wo auch der Verbrauch in der Nähe war. Nähe München, Landshut draußen oder Stuttgart. Ja. Wenn man mal vom Süden her das betrachtet oder natürlich Ruhrgebiet, dann waren die Atomkraftwerke, um möglichst wenig Leitung oder wenig Abstand zum Verbraucher, zum großen industriellen Verbraucher zu haben. Jetzt haben wir entschieden, oder ist der wesentliche, die Erzeugung passiert ja im Wesentlichen in der Ostsee und Nordsee. Das heißt, wir haben eine völlig dezentrale Erzeugung und müssen den Strom natürlich von dort in den Verbrauch, der ja nach wie vor an den gleichen Stellen ist. Wir haben ja nicht die Fabriken und gleichzeitig noch versetzt, das geht ja nicht. Das heißt, dafür brauchen wir überall neue Stromnetze.
Denn ganz klar.
Das ist eine dezentrale Situation an der Stelle.
Genau, und die müssen gebaut werden und die baut ihr mit. Nun ist es aber so, die Energiewende ist ja das eine, diese auszurufen. Das andere ist, sie dann auch tatsächlich schon zu haben und auch diese Stromnetze zu haben. Gib mir mal ein Gefühl dafür. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich aktuell beim Ausbau der Stromnetze? Mal vorausgesetzt, wir würden ja tatsächlich auch den ganzen Strom hier aus der Nordsee beispielsweise beziehen können, was ja momentan ja noch nicht der Fall ist.
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich sag mal, wir haben 2012 die Entscheidung getroffen, dass wir die Atomkraftwerke abschalten. Das heißt, wir haben uns dann Gedanken gemacht, wo soll denn der Strom herkommen? Mhm. Die Entscheidung haben wir gleich getroffen, dass wir aussteigen. Und wir haben dann relativ schnell auch entschieden, wann wir komplett ausgestiegen sind aus der Atomkraft. und haben dann angefangen zu schauen oder zu überlegen, wo kommt denn der Strom aus den Regenerierbaren her und wie viel brauchen wir denn da? Und das ist passiert, dann beginnt die Planung, das heißt, dann weiß man, wie viel Strom in der Nordostsee entsteht oder mit welchen Windparks oder Solarparks. Und dann brauchen wir ja die Leitungen, die entsprechend der Größenordnung dann dafür auch verantwortlich sind, um den Strom zu transportieren. Die Planung dauert dann schon vom, sagen wir, vom Tag 1, wenn man sagt, okay, hier brauchen wir jetzt eine Leitung von A nach B, circa 6 bis 8 Jahre, manchmal auch länger, manchmal auch mittlerweile kürzer. Da hat die letzte Regierung bei aller Kritik, die ja da immer so getätigt wird, schon einiges getan, um zu beschleunigen. Aber es dauert schlichtweg 6 bis 8 Jahre, bis eine Leitung zum Bau fertig ist. Also baufertig, baureif ist.
Und dann ist sie noch nie gebaut.
Also nicht gebaut. Der Teil ist aber vergleichbar kurz. Der Abschnitt, der Bauabschnitt, die reine Bautätigkeiten, die ist im Vergleich zur Planung und Genehmigung deutlich kürzer.
Ja, aber was heißt das denn ganz konkret? Also wenn ich dir die Frage stellen würde, wann ist die Energiewende vollzogen hinsichtlich der Netze, die ihr unter anderem baut?
Die Energiewende ist ein dynamisches Produkt. Einmal haben wir die Ausgangssituation, Atomkraftwerke abschalten, neue Windenergie einspeisen, zusätzlich Solarenergie. Wenn man mal von der Ausgangssituation ausgeht, dann haben wir heute einen Plan bis ungefähr 2035, bis diese Netze wahrscheinlich ziemlich ausgebaut sind, die Übertragungsnetze. Dann die Dynamik lebt ja darin, wir haben ja aber auch veränderte Strombedarf in Deutschland und durch die Industrie. Das ist aber eine permanente iterative Vorgehensweise. Man muss das immer wieder neu berechnen, was wird denn in Zukunft an Stromverbrauch da sein. Da haben wir mittlerweile einen Zeithorizont bis 2045 und der bedeutet, nach 35 geht es aber weiter. Aber das ist nicht mehr dieser Teil der Energiewende, sondern das ist schlichtweg der Bedarf, der auch vorher schon da gewesen wäre, wenn man jetzt keine Energiewende in diesem Sinne gehabt hätte. Und das geht halt immer weiter, das ist dynamisch, solange der Stromverbrauch ständig steigt.
Solange der Strombedarf ständig steigt, warum ist das denn so?
Naja, wir haben E-Mobilität, wir haben riesige Datenzentren, die extrem viel Strom verbrauchen. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wie viel Strom die ziehen und was die verbrauchen. Wir haben eine komplette Veränderung an der Stelle und insofern wird der Strombedarf weiter steigen.
Was heißt das denn ganz konkret für dein Business? Also musst du jetzt dickere Leitungen bauen? Musst du mehr Leitungen bauen? Ist es komplexer in der Verteilung? Was kommt bei dir an?
Also zuerst mal müssen unsere Kunden deutlich mehr Leitungen bauen. Viele neue Leitungen, die ja in diesem Bundesbedarfs- und Netzentwicklungsplan auch wieder hinterlegt sind. Viele neue Leitungen, so wie ich es vorher versucht habe zu erklären, durch die Erzeugungen, die heute woanders ist, als früher war. Und darüber hinaus aber auch im Betrieb haben wir eine Veränderung, denn wir haben jetzt ja überall neue Einspeisungen, kleinere Onshore-Kraftwerke, Solarkraftwerke.
Aber wir reden jetzt nicht von Balkonkraftwerken.
Größere Windparks, wenn man ja die A7 mal hochfährt, dann sieht man die ja links und rechts, die ja auch da sind. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich es mal vergleiche mit einer, ich glaube ganz plastisch kommt, aber wenn man sagt, mal Autobahn. Die Autobahn haben wir jetzt auf der einen Seite, wenn wir sie fertig gebaut haben, von Nord nach Süd, dann haben wir jetzt überall zusätzliche Einspeisepunkte, weil dort kommt nun mal Strom rein. Wir müssen den ja abnehmen. Das ist ja die Gesetz. Also wenn ein neuer Solarpark, der muss abgenommen werden. Also sprich, wenn Strom erzeugt wird, muss er abgenommen werden. Das heißt, dieser Strom wird jetzt überall noch mal eingespeist und muss eingespeist werden. Das heißt, eine ganz andere Anforderung ans Netz und das bedeutet auch größere Leitungen.
Ja, und letztendlich, was du ja nicht planen kannst, wann die Sonne jetzt mal scheint oder wann der Wind mal pustet. Was bedeutet das?
Ja, dass dann teilweise zu viel Wind pustet. Und das Netz das manchmal gar nicht aushält oder man aufpassen muss, dass da nicht Überkapazität da ist, eine Überforderung, so wie wieder zurück zur Autobahn, gibt es einen Stau. Gut, beim Stau geht es halt nochmal weiter. Wenn der Strom ausfällt, das sind wir in Deutschland ja nicht gewohnt, das wollen wir nicht haben und die Industrie schon gar nicht.
Gib mir mal eine Einschätzung, Vergleich Deutschland zu anderen Ländern. Ist das, was wir jetzt hier gerade machen, die Aufgabe, vor welcher wir jetzt hier gerade stehen, ist das sozusagen eine, die nur wir uns selbst gestellt haben? Oder ist das Thema der Energiewende tatsächlich auch derartig relevant in anderen Ländern, in all denjenigen, die uns auch umgeben?
Teils, teils. Zum einen hat kein anderes Land so eine konsequente Energiewende vollzogen, wie wir es machen. Wir sind komplett ausgestiegen aus der Atomkraft und aus der Kohle und wollen sehr stark oder überwiegend auf regenerierbare Energien gehen. Andere Länder haben das nicht gemacht. Ich glaube, es war schon die Hoffnung, dass wir Vorreiter sind und andere Länder mitziehen. Das ist nicht passiert. Das ist weltweit nicht passiert.
Davon profitieren jetzt die anderen, weil wir das Zeug von denen einkaufen sozusagen, ja?
Ja. Kann man so stehen lassen. Ja, ist so. Weil wir eben nicht so schnell allen Ersatz aufgebaut haben können. Das geht auch gar nicht. Oder die Netze so schnell haben. Und wir aber der Bedarf hat sich ja nicht geändert. Wir haben gerade vorher über den Bedarf geändert. Wir haben jetzt nicht gesagt, so stopp, jetzt hören wir mal auf, jetzt lass uns mal alles neu ausbauen. Das ist ja ein Ding. Sondern der Bedarf ist ja weiter da gewesen und wird auch weiter steigen. Und wir haben nicht so schnell die Netze ausbauen können, was auch nicht möglich ist. Und müssen deswegen immer wieder aus den Nachbarländern Strom beziehen. Die lassen sich das natürlich bezahlen. Und teilweise, und um das vielleicht sogar noch die Spitze des Eisbergs, ist ja teilweise sogar so, dass wir, wenn bei uns überproportional Wind entsteht, Windenergie entsteht und die Netze überlastet sind, wir machen sogar, ich sag mal, den Schieber zu den Nachbarländern auf.
Wir transportieren das Zeug rüber?
Ja, die fahren ihre beispielsweise Pumpspeicherkraftwerke hoch in Österreich, in der Schweiz. Das, ja, da zahlen wir dafür, dass die unseren Strom abnehmen, weil der zum falschen Zeitpunkt da ist, um uns dann vielleicht 3 Tage später den gleichen Strom wieder, wenn er zurückfließt, wieder zu verkaufen.
Stichwort, du sprichst gerade an, Stromspeicher. Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt in Deutschland sozusagen autonom Strom speichern zu können, gerade wenn man Überkapazitäten hat?
Also natürlich spielt der Stromspeicher eine enorme Rolle und das passiert ja sehr viel im Bereich Batteriespeicher. Kleineren, größeren Speicher, die auch für die Industrie da sind. Aber das hat natürlich Grenzen. Für die Stabilität brauche ich immer eine gleichmäßige Netzauslastung, relativ gleichmäßig. Da kann der Speicher, also wir können jetzt nicht überall Speicher aufbauen und sagen, damit ist das Thema erledigt. Wir brauchen eine Grundlast in unserem Netz, damit das Netz stabil bleibt. Also um es zu beantworten, ja, Speicher spielt eine wichtige Rolle, aber das ist nicht das Allheilmittel. Das wird das nicht sein. Wir brauchen beispielsweise um diesen Grundbedarf zu haben, brauchen wir Gaskraftwerke. Als ein Beispiel. Wir brauchen fixe Größen.
Das Thema Betriebssicherheit ist ein ganz zentrales, gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur. Einschätzung, wie sicher sind denn unsere Netze?
Also da gibt es ja klare Vergleiche, kann man ja nachlesen. Also unser Netz ist nach wie vor in Deutschland sehr, sehr, sehr gut. Wir sind da sehr verwöhnt. Wir sind sicherlich europäische Spitzenreiter, was die Netzstabilität anbelangt. Wenn ich es richtig weiß, sind es nur die Belgier, die noch ein bisschen weniger Ausfallzeiten haben. Aber alle anderen Länder um uns herum haben deutlich mehr Ausfallzeiten schon immer gehabt und haben sie nach wie vor. Insofern ist unser Netz nach wie vor stabil. Und die Aufgabe der Netzbetreiber ist es natürlich auch stabil zu halten. Und das spüre ich schon. Da kann man schon sehen, dass das ganz, ganz großen Fokus hat. Und ich würde mal davon ausgehen, dass es immer ganz klar zentraler Bestandteil der Planungen sind, das Netz so stabil, wie wir es gewohnt sind, zu halten.
Es kann natürlich immer was passieren. Wir hatten das vor einigen Monaten mal in den Schlagzeilen gelesen. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Strommast oder eine Stromleitung attackiert wird, in dem Fall war das in Berlin, das Tesla-Werk, da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und natürlich auch, was das letztendlich für eure Organisation bedeutet. Ihr seid stark gewachsen von damals 20 Leuten jetzt auf 1600 Leute. Was bedeutet das für deine eigene Organisation und für das Miteinander und für den Ausblick? Darüber sprechen wir gleich. Unter anderem, liebe Zuschauer, auch über einen Aspekt, den du mir im Vorgespräch genannt hattest, den wir uns unbedingt noch mal genauer anschauen möchten. Und zwar hattest du gesagt, du hast kein Fachkräfteproblem. Liebe Zuschauer, gleich mehr dazu. Seien Sie neugierig. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast im Studio ist Helmut Locher. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der C-Team Group, einem Unternehmen, ohne welches sozusagen all die Stromtrassen, die in Deutschland wir haben und auch benötigen, wenig bis gar nichts laufen würde, mal überspitzt gesagt. Ich hatte es kurz vor der Werbung gesagt, das Thema Betriebssicherheit ist ja ein ganz zentrales. Eine Volkswirtschaft wie Deutschland ist dort natürlich angreifbar. Und wir hatten das gesehen bei dem Tesla-Werk in Berlin. Wenn plötzlich ein Strommast sozusagen attackiert wird, liegt ein ganzes Werk brach. Was ist damals da passiert? Du hast es dir bestimmt auch nochmal genauer angeschaut. Und was kann man dagegen tun?
Interessante Frage. Vielleicht eine kleine Korrektur. Es ist nicht der Strommast gewesen, der attackiert wurde. Es ist das Verbindungselement von der Freileitung zur Kabel. attackiert worden. Also da hat jemand sehr genau gewusst,
wie er... Der kannte die Materie.
Absolut. Absolut, sonst ist das nicht möglich. Und deswegen, es ist nicht die Freileitung. Ich bin natürlich ein Vertreter der Freileitung. Ist ja klar, ist mein Geschäft, mein Business. Ich bin auch überzeugt davon, dass es eben das Problem nicht in der Freileitung liegt. Denn in der Freileitung sehe ich, was kaputt ist. Es ist im Freien. Ich kann relativ schnell reagieren. Wir haben ja auch diverse Notstrom- oder Notelemente, mit denen man relativ schnell wieder gegebenenfalls den Bruch einer Leitung wieder korrigieren kann. Anders ist es dann schon, wenn es unterirdisch passiert. Da geht es halt dann nicht ganz so schnell, sprich bei Kabel.
Aber das auch der Grund, warum wir eben die Trassen überirdisch bauen und nicht verbunden?
Es ist ein Teil. Also die Betriebssicherheit ist sicherlich über der Erde etwas einfacher zu organisieren, zu regeln wie unter der Erde. Aber der andere Grund ist natürlich, es ist eine reine Kostenfrage. Also wir sprechen ja bei Übertragungsnetz, 380, 400 kV, von einem Faktor, sag jetzt mal 8 bis 10. Es gibt unterschiedliche Größenordnungen, aber es sind sicherlich in der Größenordnung, spielt sich das ab, was die Mehrkosten einer 380 kV-Leitung bedeuten, wenn sie unterirdisch verlegt werden.
Also es kann und wird sich überhaupt nicht rechnen.
Wollen wir es uns leisten? Können wir uns das leisten? Das ist die große Frage. Ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können, schon gar nicht in Deutschland. Mit der angespannten Wirtschaftssituation ist das nicht möglich und es ist auch unsinnig. Es gibt ja einen guten Grund, warum die ganze Welt eher Freileitung baut und nicht Kabel. Also es folgt ja, also man kann es sich einfach machen, die ganze Welt ist nicht dumm unterwegs.
Dein Geschäft hat sich die letzten rund 20 Jahre exzellent entwickelt, kann man so sagen. Ja. Sicherlich bist du auch ein Profiteur der Energiewende, aber wenn ich mir nochmal anschaue, du bist damals gestartet als, sag ich mal, kleines 20-Mann-Unternehmen. Wie kam es überhaupt zu der Gründung? Warum hast du auf dieses Pferd gesetzt und nicht auf ein anderes? Weil es war jetzt offensichtlich das Richtige, ja.
Ja, erstmal, ich kann nichts anderes und ich konnte nichts anderes. Deswegen habe ich das getan, was ich vorher schon 10 Jahre verantwortet habe, in einem anderen Unternehmen, in einem Familienunternehmen, das ich sehr genossen habe. Ich habe die Vorzüge eines Familienunternehmens genossen, die Nähe zum Eigentümer, die Entscheidungsfreiheit, die Entscheidungsschnelle und die Verlässlichkeit. Das hat sich dann verändert durch die Situation, dass das Unternehmen dann von Großkonzernen übernommen wurde und ich dann mich da nicht mehr wirklich wiedergefunden habe. Ich war zwar Vorstand, man hätte ja sagen können, naja, hast ja genauso viel Verantwortung oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber es war nicht mehr die gleiche Welt. Und ich möchte das gar nicht verurteilen und sagen, Großkonzern ist schlecht, wir sind mittlerweile auch groß. Ich habe mich da nicht mehr wohlgefühlt und deswegen war das der Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich verlasse es, ich versuche es auf eigene Faust. Hatte damals einen Partner, der mir mitgeholfen hat und habe dann schon gespürt, dass viele Mitarbeiter den Weg mit mir vielleicht mitgehen wollen und vor allem aber auch die Kunden mir vielleicht gesehen, einen verlässlichen Partner für die Zukunft gesehen haben. Was nicht heißt, dass das alte Unternehmen das nicht war.
Das ist klar. Wann hast du denn gemerkt, da wird was draus, Helmut?
Naja,
ich weiß ja nicht sicher. Ja. Also selbst wenn du ein paar Mitarbeiter hast und auch wenn du ein paar Kunden mitgenommen hast, kann das ja trotzdem nicht ausgehen.
Du hast einen Plan im Kopf, du hast einen Businessplan, das kannst du alles 1000-mal rauf und runter rechnen. Das muss nicht die Grundlage sein, du brauchst eine Finanzierung. Und dann ist entscheidend, gehen die Kunden den Weg mit und gehen die wichtigen Leute den Weg mit, die Mitarbeiter. Das ist eine ganz entscheidende. Wir sind ja Dienstleister, wir haben ja kein Produkt. Also ich habe kein Produkt, sondern wir haben Menschen, die unser Produkt umsetzen oder das umsetzen, was der Kunde von uns verlangt.
Und dann auch ein hochsensibles Produkt, muss man ja auch sagen. Also wenn du jetzt auf der Kundenseite mit einem Lieferanten zusammenarbeiten möchtest, der A ganz neu ist, B noch ganz klein, vielleicht noch nicht so richtige Erfahrung, stelle ich mir nicht ganz so einfach vor, ehrlich gesagt.
Ja. Ist die entscheidende Größenordnung. Und das war dann auch der entscheidende Punkt, als ich gewusst habe, dass eine RWE, eine ENBW uns die Chance geben, am Angebotsverfahren mit teilzunehmen, war mir relativ sicher, dass wir uns dann auch durchsetzen würden.
Warum warst du dir da sicher?
Ja, ich kannte ja den Markt schon 10 Jahre lang und ich wusste, was die Mannschaft kann. Es geht ihnen auch um den Preis. Wir müssen ja wettbewerbsfähig sein. Es ging um die Preise. Können wir das bereitstellen können wir das darstellen oder nicht? Da war ich sicher, dass wir es hinkriegen. Und ich wusste ja, welche Leute mit mir mitgewechselt sind. Und war mir dann schon sicher, jetzt werden wir es schaffen.
Von 20 Leuten auf 1600 Leuten in 23 Jahren, das macht schon was mit der Organisation. Aber es macht natürlich auch was mit dem Chef.
Ja.
Was hat es mit dir gemacht?
Ja, du musst mitwachsen.
Was heißt das, du musst mitwachsen?
Die Aufgaben ändern sich ja permanent, auch für mich in der Führung. Am Anfang war ich Geschäftsführer, war Vertriebler, war derjenige, der dann noch die Ressourcen geplant
Mädchen
hat.
Mädchen für alles sozusagen.
Mädchen für alles. Heute ist meine Aufgabe eine völlig andere. Also ein ständiger Veränderungsprozess, den bei dir selber stattfindet, aber natürlich auch immer in der Organisation. Und jetzt wissen wir ja alle, wir Menschen lieben ja keine Veränderungen. Wir wissen, dass es notwendig ist oder aber am liebsten beim Nachbarn oder in der anderen Abteilung, aber nicht bei mir. Und das ist schon entscheidend für unsere Entwicklung gewesen, dass wir immer wieder bereit waren, uns neu zu definieren, immer wieder uns zu verändern. Und das steckt schon natürlich durch diese Entwicklung als so ein bisschen als DNA in dem Unternehmen drin. Wir sind bereit, uns zu verändern und müssen das auch permanent tun. Leitet es immer so ein bisschen ab aus der Natur. Wachstum funktioniert mit Zellteilung und das ist im Unternehmen nichts anderes. Permanent Zellteilung, alte Organisation aufbrechen, neue Organisation, bedeutet aber natürlich immer vielleicht auch, dass der vorher alles verantwortet hat, jetzt nur noch für einen Teilbereich verantwortet wird, sonst ist das Wachstum nicht möglich. Also immer wieder diese Veränderung mit den Menschen gemeinsam zu gehen und sie davon zu überzeugen und sie mitzunehmen, das ist die eigentliche Herausforderung.
Lass uns da mal genauer drauf schauen, weil nahezu alle Unternehmen, auch städtische Organisationen, Betriebe, Landratsämter, alle befinden sich in dieser sogenannten Transformation. Mhm. Ja. Was ist deiner Meinung nach eigentlich, sagen wir, eine der zentralsten Eigenschaften, um wirklich auch einen Veränderungsprozess gut orchestrieren zu können? Ist es der Chef am Ende?
Nein, das ist nicht der Chef alleine. Das kann ja gar nicht sein. Es ist die Überzeugung und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Man könnte sagen verkaufen. Verkaufen ist aber das falsche Wort, weil ich...
Überzeugen,
mitnehmen auf dem Weg, mitnehmen auf die Reise. Das ist, glaube ich, schon ganz, ganz entscheidend. Und das immer versuchen, wieder transparent zu machen, warum es jetzt notwendig ist. Aber auch in der Lage zu sein, sagen, okay, wir haben auch mal Fehler gemacht. Wir haben nicht mal das Richtige entschieden. Manchmal weiß man es erst ein Jahr später, okay, das war jetzt nicht ganz richtig. Mhm. Auch dorthin zu stehen und sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht, wir korrigieren ihn. Wir sind in der Lage, es zu korrigieren. Und wir, sprich die Chefs, das bin ja nicht ich, schon lange nicht mehr, sondern wir Führungskräfte und alle Führungskräfte machen Fehler. Und hinzustehen und sagen, okay, wir haben auch mal einen Fehler gemacht, ist natürlich ganz entscheidend in einem Veränderungsprozess.
Ist es das, was letztendlich auch die Mitarbeiter honorieren? Du sagtest mir im Vorgespräch, wir haben kein Fachkräfteproblem. Also irgendwas müsst ihr ja machen, was ihr richtig macht.
Naja, das eine ist das Thema Fachkräfteproblem oder Fachkräftethema. Ich kann ja nicht hinstehen und hier bei dir sitzen und sagen, naja, wir sind jetzt in 23 Jahren von 23 Leute auf 1600 Mitarbeiter gewachsen und wachsen jedes Jahr zwischen 10% und 30% im Moment. Es wäre ja nicht möglich, wenn wir die Fachkräfte nicht bekommen würden. Das heißt, deswegen sage ich, ich kann ja jetzt nicht hinstehen und sage, vielleicht bekommen wir auch nicht alle, die wir gerade uns wünschen. Natürlich ist das so. Aber wir haben jetzt kein Fachkräfteproblem. Wir müssen noch völlig neue Wege gehen und das müssten wir schon immer. Den Wege beispielsweise entscheidend ist natürlich unsere Montagekapazitäten. Wo kommen die her? Vor 15 Jahren haben wir noch 70-80% deutsches Personal gehabt. Heute haben wir 60% fremdes Personal aus anderen Ländern. Ja, da reicht es halt nicht aus, wenn du sagst, okay, machen wir mal eine Stellenanzeige auf Kroatisch und dann werden die Leute schon kommen. Nenn es mal ein Beispiel, wir fahren dorthin, wir fahren zu den Menschen, wo wir glauben, dass wir die Ressourcen herkommen. Wir fahren in die Länder, benutzen teilweise auch die Botschaft und versuchen vor Ort die Leute für unser Geschäft zu akquirieren, aber wirklich vor Ort und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir haben nicht den Anspruch, dass sie dann Deutsch reden, das geht ja nicht. Und wenn wir dann die Chance haben, die Leute zu kriegen, dann müssen wir sie natürlich begleiten, wenn sie nach Deutschland kommen. Das muss man sich jetzt gerade auf der Montage, das sind einfache Menschen, die kommen vom Land, die sprechen nicht drei Sprachen, Portugal, Kroatien, Polen, wo auch immer, oder Lettland. Und dann kommen sie nach Deutschland, in einem nicht ganz einfachen Land. Die Sprache ist nicht einfach, die Administration ist nicht einfach. Naja, wenn die da 2 Wochen da sind, die werden nicht begleitet, dann gehen die ganz schnell wieder.
Manchmal ist auch das Thema Mentalität nicht ganz einfach. Abschließende Frage an dich. Welche Rolle spielst du und auch andere Führungskräfte in dem Unternehmen, um letztendlich auch Leuchtturm zu sein? Was treibt dich jeden Tag an?
Naja, ich bezeichne mich nicht als Leuchtturm, das dürfen andere sagen, das würde mich selber nie bezeichnen. Was treibt mich an? Natürlich bin ich ehrgeizig. Und natürlich habe ich immer einen sportlichen Ehrgeiz und sage, Mittelmaß reicht mir nicht. Ich möchte in dem Geschäft, wo wir uns bewegen, uns immer an der Spitze orientieren. Mhm. Wenn wir es erreicht haben, gilt es, die Spitze zu halten. Das ist sicherlich das, was mich als Unternehmer und dem Unternehmen antreibt. Das weiß das Unternehmen auch. Da stehe ich ja vor 1000 Leuten hinter der Betriebsversammlung und sage, das ist mein Anspruch. Was aber jetzt nicht bedeutet, dass jeder Einzelne dann immer das Maximal erreichen kann oder muss oder die Vorstellung da ist, sondern das hängt ja auch oft mit persönlichen Situationen. Dann mal geht es einem besser, mal geht es einem weniger gut, dann hat man Trennung oder wie auch immer. Also der Mensch ist unterschiedlich leistungsfähig. Aber der Anspruch als Unternehmen ist schon, wir wollen uns an den Besten orientieren und wir wollen ganz vorne sein.
Herzlichen Dank für diese Einblicke und für das Gespräch, lieber Helmut. Schön, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Liebe Zuschauer, das war's schon wieder hier bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie spätestens in 2 Wochen wieder einschalten oder stöbern Sie einfach ein bisschen in der Regio TV Mediathek. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Tschüss.